Also erstmal wünsche ich euch alle Gottes Segen und ein gutes, frohes neues Jahr. Ne? Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Ist ja schon lange her, wo ich mal hier war. Aber es ist schön, dass ich hier wieder sein darf. Und ich soll ganz herzliche Grüße mitnehmen von Matthias Dannert. Und ich glaube, der kommt ja auch irgendwann mal wieder, ne, Christian? Und ich habe mich besonders sehr gefreut, dass der Matthias hier war. Weil ich komme ja aus einer Brüdergemeinde, aus einer freien Brüdergemeinde. Und die Geschwister, die sind immer sehr skeptisch, was ist das für eine Gemeinde und so weiter. Und deswegen war ich sehr froh, dass er mitgekommen ist, weil mir das wichtig ist, dass die Brüder auch mal rauskommen. Ja, dass sie nicht nur einen Tunnelblick haben, sondern auch mal nach links und nach rechts schauen. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass der Matthias mitkam. Ich habe mich sehr gefreut über den Onkel, der vorhin gesagt hat, ja, der seine Frau, dass er Danke gesagt hat. Das kennt man doch gar nicht eigentlich so von Sinti-Männern. Genau, das ist doch eigentlich, das ist schon was Besonderes. Und weil oft sind ja wir Sinti, ja, wir sagen immer, wir sind ja Ehrenmänner, ne? Stolz. Und deswegen ist es schon was ganz Besonderes, dass ein Zintomann sagt, danke, liebe Frau. Ja, das finde ich sehr demütig. Deswegen will ich heute nämlich über ein Thema sprechen, was uns heute alle angeht und mit dem wir alle Probleme haben, nämlich mit dem Stolz. Ich denke, das Problem kennt jeder. Jeder von uns und auch ich, wir sind stolz. Ja? Der Stolz kommt immer irgendwo mal hoch. Aber im Neuen Testament heißt es, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott hasst Stolz. Übrigens ist das auch eine Waffe vom Teufel. Wir können auf vieles stolz sein. Ja? Wenn ich jetzt den Chor jetzt gehört habe, könnten jetzt die Sänger stolz sein auf das, was sie geleistet haben, auf ihre Stimmen. Aber ist es nicht Gott, der ihnen die Stimmen gegeben hat? Ja? Ich möchte nachher noch ein bisschen weiter da machen, aber ich möchte euch am Anfang eine Geschichte erzählen über einen König. Und zwar gab es in Babel diesen bekannten König Nebukadnezar. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört. Nebukadnezar, der ja die Erfahrung gemacht hat mit Gott. Ja, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo ein Bild aufgestellt worden ist und wo dann die Harfen, die Flöten und wenn das immer so angefangen hat, die Instrumente gespielt haben, mussten die Menschen sich hinknien und dieses Bild anbeten. Und wir wissen ja, dass das drei nicht gemacht haben, weil sie an Gott geglaubt haben. Und weil sie es nicht gemacht haben, sind sie in diesen Feuerofen geworfen worden. Aber wer die Geschichte kennt, da war noch ein Vierter dabei. Ja? Und da heißt es, der sah aus wie ein Sohn der Götter. Ich persönlich vermute, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass das der Herr Jesus selber war. Ja, weil es gibt ja nur einen Sohn Gottes und das ist unser Heiler. Der hat sie beschützt, dass sie nicht verbrennen. Und als sie dann rauskam, da hat plötzlich Nebukadnezar den Gott, ja, des Himmels und der Erde angebetet. Er hat plötzlich erkannt, dieser Gott, ja, den die drei verehrt haben, das ist der wahre Gott. Aber Nebukadnezar ist dann irgendwann stolz wieder geworden. Der muss irgendwie stolz geworden sein. Und dann bekommt er einen ganz schrecklichen Traum. Und er erschreckt über diesen Traum. Das kann man nachlesen im Daniel 4. Er erschreckt und er kann sich daran keinen Reim drauf machen. Was macht er? Er holt seine Berater, seine Wahrsager, seine Zauberer, ja? Die trommelt er alle zusammen. Er erklärt ihnen diesen Traum. Ja, er sagt, was er geträumt hat und jetzt möchte er gerne, dass diese Berater, dass diese Wahrsager, diese Zauberer ihn doch bitte schön erklären, was dieser Traum nun zu bedeuten hat. Aber keiner von denen konnte ja diesen Traum deuten, nicht ein einziger. Und jetzt fällt ein Mensch, da gibt's doch noch jemand, der Daniel, ja, der Daniel, der doch den Geist der Götter hat. Den müssen wir herholen. Und dann kam dieser Daniel und dieser König Nebukadnezar, er hat dann den Daniel diesen Traum erzählt. Und Daniel erschrak darüber. Er wurde sehr betrübt darüber. Er hat sich gar nicht getraut, am Anfang den König Nebukadnezar diesen Traum zu deuten. Weil er wusste, dieser Traum, der erzählt für den König selber. Ja, da wird zum Beispiel unter anderem erzählt, dass ein ganz großer Baum wächst bis in den Himmel hinein und dass man den abschlagen muss, dass der abgeschlagen wird. Damit ist der Nebukadnezar selber gemeint. Also der Daniel wusste, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und der König Nebukadnezar sieht den Daniel das an und merkt irgendwie, dass er wahrscheinlich ihn diesen Traum nicht gerne deuten will. Aber er sagt, macht dir sogar Mut. Mensch, Daniel, ja, ich sag's mal mit meinen Worten. Sag doch, was dieser Traum bedeutet. Kannst mir doch ruhig sagen. Und dann sagt dieser Daniel, ach, lieber König, mein König, ich wünschte mir, dass dieser Traum deinen Feinden gelten würde. Aber dieser Traum gilt dir, mein König. Und dann erklärt Daniel diesen Traum, er legt ihm diesen Traum aus, ja. Und dann sagt er, und das können wir mal nachlesen, wer eine Bibel hat, kann das ja mal mit nachlesen, Daniel 4, ab Vers 24. Daniel erklärt diesen Traum, ja, und sagt im Grunde genommen, dass dieser Traum auf ihn fällt, dass dieser Traum ihn gilt. Und jetzt gibt er ihnen einen Rat. Und jetzt sagt er in Daniel 4, ab Vers 24, darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohlergehen. Daniel warnt den Nebukadnezar. Er sagt, ja, hör auf mit deinen Sünden. Lass ab von deiner Ungerechtigkeit. Gib den Armen etwas. Wisst ihr, es ist gut, wenn wir Berater haben. Ich wünsche Donald Trump, dass er gute Berater hat. Ja? Dass er nicht irgendein Blödsinn tut. Wir wissen ja, dieser Präsident hat ja diesen Atomkoffer bei. Ja? Das macht einen schon Angst, wenn man weiß, dass das ein Mann ist, der von der Politik überhaupt keine Ahnung hat, ja, der sich da wie ein Kind, ich habe das mal gesehen in so einem Video, da mit so einem Kerl rumprügelt auf der Erde, ja, dann sagst du auch, meine Güte. Das wünsche ich mir für diesen Donald Trump, dass er gute Berater hat, ja, und dass man auch für diesen Mann beten muss, dass er auf seine Berater, dass auch diese Berater weise sind und dass auch sie ihn einen guten Rat geben und auch sagen, Mensch, bitte hör darauf, dass er nicht allein irgendwelche Gänge macht. Und es ist auch gut, auch wenn auch wir Menschen haben, Geschwister, die uns zur Seite stehen, die uns auch einen guten Rat geben können, einen seelsorgerlichen Rat geben können. Ja? Oder auch mal sagen, Mensch, Junge, also das, was ich da an dir sehe, das ist nicht so gut. Da müsstest du dich vielleicht ändern. Das hören wir ja nicht so gerne. Die Wahrheit hören wir ja nicht so gerne. Auch Christen hören nicht immer die Wahrheit. Ja? Meine Mutter sagte mal zu mir, Romano, du besuchst jeden, den und den und den und den, aber dein Bruder, der da drüben wohnt, ne, den besuchst du nie. Ja, und ehrlich gesagt, hat sie recht. Das wollen wir nicht hören, sowas. Da kann man sehr stolz werden. Und deswegen ist es gut, wenn man Geschwister hat, die auch einen korrigieren. Ja, auch bei uns in unserer Gemeinde, da werden wir auch korrigiert. Wir machen das immer so, mittwochs haben wir ja Bibelstunde. Wir haben jetzt das Buch Esther betrachtet und fangen jetzt an mit dem Markus-Evangelium. Und da kommt es schon mal vor, wenn man was Falsches gesagt hat, dass der eine Bruder sagt, ja, aber da muss ich widersprechen. Ja, da muss ich korrigieren oder so. Da kann man sehr, sehr schnell empfindlich sein. Ja. Aber es ist gut, wenn man Brüder hat, die auch einen korrigieren. Deswegen ist es gut, wenn wir Geschwister haben, die uns einen guten Rat geben. Und wir brauchen das. Jetzt ist da dieser König Nebukadnezar und dieser Daniel. Und er gibt ihm diesen Rat. Ja, kehr um. Tu Buße, sagt er im Grunde genommen. Jetzt hat dieser Nebukadnezar 12 Monate Zeit, ein ganzes Jahr hat er Zeit, bekommt er von Gott sogar geschenkt. Wisst ihr, wir leben ja noch in der Zeit der Gnade, wo Menschen noch umkehren dürfen, wo sie sich bekehren können und Buße tun dürfen, Gotteskinder werden dürfen. Ja? Aber wir wissen nicht, wie lange die Zeit der Gnade noch ist. Die kann heute auch morgen plötzlich vorbei sein. Du kannst plötzlich tot umfallen und dann war es das. Wenn du kein Gotteskind warst, dann gehst du für ewig verloren. Wie viele Menschen haben schon das Evangelium gehört, aber wollen sich dennoch nicht bekehren? Gott zwingt keinen, er klopft an. Ja? Und Gott schickt auch niemand in die Hölle. Da geht der Mensch freiwillig hinein. Wenn er sagt Nein zu Gott, da geht der Mensch freiwillig hinein. So gesehen. Und wir wissen nicht, wie lange die Zeit der Gnade ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch die Zeit nutzen, auch den Menschen das Evangelium zu sagen, weiter zu sagen. Ja? Kehr um, tu Buße. Und dieser Nebukadnezar hat jetzt Zeit, ein ganzes Jahr schenkt Gott ihm, darüber nachzudenken. Und was tut er? Jetzt geht er auf seine Terrasse, ja, auf seinen Balkon. Und er sieht sich all die Herrlichkeiten an. Und ich lese das mal vor, was er jetzt sagt. In Vers 26. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ja? Er geht auf sein Dach, auf seine Terrasse und sagt im Grunde genommen, was bin ich nicht für ein toller Hecht, ja? All das habe ich alles selber gemacht. All das habe ich geschaffen. Ja? Und er klopft sich selber auf die Schulter. Im Grunde genommen hat aber Gott ihm die Macht und die Herrlichkeit gegeben und ihn eingesetzt als König. Aber jetzt ist er so stolz. Ja? Und ich denke, das kennt auch jeder von uns. Ja? Du hast etwas erreicht, hast etwas geschafft und dann klopfst du dir auf die Schulter und gibst Gott nicht die Ehre. Und jetzt, er hat es kaum ausgesprochen, wenn man weiterlesen würde, er klingt plötzlich eine Stimme vom Himmel. Ja? Und jetzt passiert dieser Traum. Dieser Traum, den der Nebukadnezar geträumt hat, geht in Erfüllung. Daniel hat ihn ja gewarnt. Das heißt, dieser Traum hätte nicht in Erfüllung gehen müssen, wenn er Buße getan hätte. Wenn er den Armen was gegeben hätte. Hat er nicht gemacht. Und er war so stolz. Ist ja auch manchmal ein Grund, dass man zu stolz ist, dass man nicht einsehen will, dass man ein Sünder ist. Ja, ach, ich bin doch kein Sünder. Habe ich schon von vielen Leuten gehört, die sagen dann, ja, wir machen alle Fehler, ja, aber ich bin doch kein Sünder. Und jetzt passiert das Schreckliche, dieser Traum geht in Erfüllung. Wenn ihr jetzt weiterlesen würdet, er bekommt ein tierisches Herz. Ja, das heißt, er wird zu einem Tier. Gott nimmt ihn seinen Verstand weg. Er wird sozusagen geisteskrank. Und das ungefähr 7 Jahre. Er wird aus der Gemeinschaft von den Menschen herausgenommen und wird zu den Tieren. Wisst ihr, was er machen musste? Er musste Gras fressen. Seine Nägel wurden wie Adlerklauen. Wir würden sagen, wenn wir so einen Menschen gesehen hätten, ja, der muss nach Ochsenzoll. Der gehört in der Psychiatrie. Jetzt vergehen diese 7 Jahre und wisst ihr, was Gott macht? Gott gibt ihm seinen Verstand wieder. Gott hatte das gar nicht nötig gehabt, ihm wieder seinen Verstand wiederzugeben. Er hätte ihn in diesen Zustand, in dem er war, nämlich geisteskrank, lassen können. Und wisst ihr was? Das wäre völlig gerecht gewesen. Das hat dieser König Nebukadnezar verdient. Aber Gott ist so gut, ja, gibt ihm sozusagen eine zweite Chance, gibt ihm seinen Verstand wieder. Und er erkennt plötzlich, ja, er war zu stolz. Ja, er erkennt plötzlich, dass Gott der Höchste, der Größte ist, ja, dass Gott die Ehre gebührt und dass Gott den Hochmütigen, den Stolzen demütigen kann. Und das lesen wir, wenn ihr das mal liest. Jetzt sagt Nebukadnezar plötzlich im Vers 34, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Warum sagt er das jetzt? Weil er das aus eigenen Leib erfahren hat. Ja, er hat gemerkt, ja, Mensch, Gott hat mich gedemütigt. Und er war so gut, dass er mir den Verstand wiedergegeben hat, ja, hat ihn dann wieder eingesetzt, hat ihm noch größere Macht gegeben, aber jetzt hat er kapiert, dass er Gott die Ehre gibt. Ich will mal ein bisschen weitermachen. Der König Nebukadnezar hatte ja einen Sohn, der hieß Belsatzas. Das war der Sohn. Der hatte auch etwas erlebt. Ich will da jetzt nicht so viel reingehen. Ich will nur ein paar wichtige Verse vorlesen. Der hat auch was Schreckliches erlebt, wo er sich erschrocken hat, was er nicht sich erklären konnte. Dann holte auch wieder diese Wahrsage und so weiter. Keiner konnte ihm helfen. Und jetzt holt er wieder den Daniel. Ach, da gibt's ja noch den Daniel, ja. Und jetzt sagt der Daniel zu dem Sohn, das ist im Daniel 5, ab Vers 18 lese ich das mal. Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater, ja, er erinnert ihn an seinen Vater. Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater, Nebukadnezar, Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Ja, da haben wir wieder Stolz. Auch dieser Sohn wurde stolz. Er hat das alles gewusst, hat aber nichts daraus gelernt. Und ich finde diese Geschichte erschreckend, ja, dass Gott einen Menschen seinen Verstand rauben kann. Dass Gott einen Menschen so demütigen kann. Ja? Und damit er erkennt, und das hat ja, das war ja das Ziel Gottes, und Gott hat ja auch sein Ziel erreicht an den König, dass er erkennt, ja, dass man Gott die Ehre geben muss. Dass alles, was er bekommen hat, dass er das von Gott bekommen hat. Und wenn wir jetzt mal an uns denken, ja, wir haben ja auch, jeder hat ja so seine Gabe, ja. Der Chor kann wunderschön singen, hat von Gott eine wunderbare Stimme bekommen. Ja, oder der Christian kann schön Gitarre spielen. Oder der eine Bruder schöne Geige spielen. Das sind alles Gaben von Gott. Dann ist da vielleicht einer, der hat eine Gabe des Predigens. Ja? Und er könnte sich darauf was einbilden. Und der Teufel ist immer der Erste, der sagt, Mensch, hast du gut gemacht. Ja? Jeder Prediger steht in der Gefahr, stolz zu werden. Er sagt immer als Erster der Teufel, hast du gut gemacht, um dich hochmütig zu machen. Damit du stolz wärst. Das ist ja die Waffe vom Teufel. Jeder, der eine Aufgabe hat von Gott bekommen, kann stolz darüber werden. Dass man sich schnell überhebt über andere. Das heißt, wir sollen unsere Brüder, unsere Schwestern höher achten als uns selber. Nicht die Nase hoch. Vielleicht hast du die Gabe des Predigens, ja, aber dann bild dir nichts darauf ein. Vielleicht warst du auf eine gute Bibelschule, ja, aber dann bild dir nichts darauf ein. Was sagt denn der Herr Jesus? Sagt er nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun? Hat er das nicht gesagt? Wisst ihr, ich war ja auch auf eine Bibelschule, ne? Aber ich habe das Zeugnis, was ich bekommen habe, meinen Abschluss, habe ich wieder zurückgeschickt. Ich habe es umgedreht und habe meinen Studienleiter was draufgeschrieben. Ich habe geschrieben, vielen Dank und so weiter. Und dann habe ich gesagt, bitte beten Sie für mich, dass ich selber ein Zeugnis werde. Das ist ein Zeugnis. Und man ist leider als Gotteskind nicht immer ein gutes Zeugnis. Und zu Hause, deine Frau, deine Kinder, deine Verwandten, deine Brüder, die kennen dich besonders gut, ja. Und die können ganz schnell sagen, ach du Romano, ja, du predigst, aber das und das und das und das. Ja? Das ist ganz schön schwer, immer ein gutes Zeugnis zu sein. Da muss ich immer für beten, Herr Jesus, schenk, dass auch ich ein Zeugnis sein kann. Dass ich dich nicht verunehre. Und wir können ganz schnell stolz sein auf das, was wir so geleistet haben. Aber mir ist groß geworden, dass ich ohne den Herrn Jesus gar nichts kann. Selbst wenn ich hier jetzt auch auf der Kanzel stehe und predige, ja, bete ich immer dafür, Herr Jesus, ich bin nur dein Werkzeug, ja? Bitte rede du durch mich. Lege deine Worte in meinen Mund und sprich du heute Nachmittag die Herzen an, die besonders stolz sind. Ich kann das nicht. Ich kann auch keinen Menschen bekehren, ja? Und da können wir uns ganz schnell was drauf einbilden. Ein Bruder sagte mal zu mir, Romano, das, was du gesagt hast heute, das war gut, aber, dachte ich, oh, was kommt denn jetzt, ja? Da hast du zu viel Text gemacht, sagte er. Da hättest du ein Beispiel nehmen können. Ich sage ja nicht, dass das schlecht war. Ich sage nur, wie du das besser machen kannst. Und wisst ihr, das ist doch gut, wenn man solche Brüder hat. Da muss man doch nicht stolz werden und jetzt sagen, ach, was will denn der? Ich war doch auf der Bibelschule. Ja? Das ist Quatsch. Stolz kann vieles kaputt machen, auch Beziehungen. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Mein Papa, der schon lange tot ist, der war auch sehr stolz. Und immer wenn ich mit meinem Bruder an die Tür geklopft hat, hatten wir immer große Angst, wir beiden. Wir haben immer gesagt, oh Mann, jetzt müssen wir wieder in die Löwengrube rein. Das war bestimmt cool, ne? Genau. Ja, und der war sehr stolz. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie schlecht reden will über ihn, aber der war so stolz. Und ich weiß noch, es war mal was, da kam was vor, was ich jetzt nicht sagen möchte, wo er gesagt hat, da kommt jemand rauf auf bei uns, ja, bei mir, der besucht mich. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, wenn er kommt, möchte ich nicht, dass ihr kommt. Und dann habe ich gedacht, das finde ich aber nicht gut. Den zieht er vor uns, vor den Enkelkindern. Er wusste, dass wir mit dieser Person Streit hatten, aber das fand ich überhaupt nicht gut. Und da kam so dieser Stolz in mich hoch, ja, dass ich gesagt habe, nö, also wenn er das macht, dann gehe ich auch nicht mehr hin. Und wisst ihr, dann bin ich ein ganzes Jahr zu meinem Papa nicht hingegangen, zu meinem Opa. Und wisst ihr, wir sind ja drei Brüder, ja, und wir sind da groß geworden. Wir kannten unseren Opa, der hat uns nur angeguckt, wusste ich ganz genau, was der denkt. Wenn die Cousins und Cousins mal kamen, ja, die kannten den natürlich nicht so gut wie wir. Die kannten natürlich ihren Papa, ihre Mami besser. Ja, und dann sagten die, oh, schreit er immer so? Ja, das ist normal. Heute weiß ich ja, das ist auch so ein Ausdruck der Liebe. Weißt du, wenn ein Papa oder ein Vater schimpft auf sein Kind oder Enkelkind, dann zeigt es mir, das habe ich erst später begriffen. Wenn man älter wird, dann begreift man das erst später, dass er dich liebt. Ja? Ein Kind, der nicht auf sein Kind, ein Vater oder Eltern, die nicht auf ihre Kinder schimpfen, die sie einfach so laufen lassen und machen lassen, was sie wollen, ja, dann muss man sich fragen, ob die Eltern ihre Kinder überhaupt lieb haben. Wenn ich mein Kind welche lieb habe, dann setze ich denen auch Grenzen und dann sage ich auch mal und schimpf auch mal. Und mein Opa, ein Jahr war ich nicht da. Und dann bekommt er plötzlich einen Schlaganfall. Und dann ruft der Cousin an und sagt, ihr müsst schnell kommen, der Opa ist im Krankenhaus. Und wisst ihr, da denkt man dann plötzlich nicht, was da gewesen war. Ich weiß noch, wir sind dann hingerannt zum Krankenhaus. Wir waren ja nicht weit davon entfernt. Und dann erklärt die Tante, was passiert ist. Ja, und dann überlegst du, gehst du rein oder gehst du nicht rein? Ich habe ja gedacht, der kann reden, der kann schimpfen. Ja? Aber ich habe trotzdem mich überwunden und bin dann reingegangen. Und dann sah ich da ihn liegen und er guckt immer nach oben. Jetzt stand da ein Stuhl ganz in die Ecke. Und dann habe ich mich da hingeschlichen. Und habe mich da hingesetzt. Und gehofft, dass er mich ja nicht bemerkt. Ja? Und dann gucke ich so, beobachte ihn. Und dann rücke ich mit dem Stuhl immer so in die Mitte, immer Stück für Stück. Und dann bin ich genau gegen ihn über. Und auf einmal guckt er mich an. Und jetzt habe ich gedacht, oh, jetzt schimpft er. Romano, wo warst du? Ein ganzes Jahr warst du nicht da und dies und das. Hätte ich jetzt erwartet, ne? Aber er konnte nicht sprechen. Und wisst ihr, was er getan hat? Er zeigt da plötzlich auf, mit seinem Finger, dass ich mich neben ihn hinsetzen soll. Neben sein Bett. Und dann gehe ich hin, setze mich hin auf sein Bett. Wahrscheinlich rede ich auch mit ihm. Vielleicht habe ich auch gesagt, tut mir leid, Bravo, was ich getan habe und so weiter und so fort, ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat seine Hand genommen und seine Hand auf meine. So hat er gemacht. Diese Körpersprache habe ich verstanden. Er hat gesagt, oh Mann, ist alles gut. Wisst ihr, das hätte ich nicht von meinem Opa erwartet. Ich hätte erwartet, dass der so macht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er im Bett darüber nachgedacht, ja, was für ein stolzer Kerl er war und in welcher Situation er jetzt ist. Vielleicht hat er darüber nachgedacht, was bringt das alles, ja, wenn ich jetzt den Romano so vielleicht zeige, was habe ich davon? Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber irgendetwas hat ihn verändert. Irgendetwas ist passiert, dass er das gemacht hat bei mir. Das hätte ich nicht erwartet von ihm. Im Gegenteil. Und darüber bin ich sehr dankbar. Wisst ihr, das ist ja auch eine Generation, auch der Sohn, ja, auch stolz. Der ist jetzt auch gestorben. Zwei Jungs hat er, meine Cousin. Den einen hat er 20 Jahre nicht gesehen. Er ist am Sterbebett. Der andere war ab und zu mal da. Aber dann hat er mal wieder geschimpft und so weiter. Hat sich nicht zusammengerissen, ja? Stolz. Statt dass er sich mal zusammenreißt und sagt, ach egal, sind meine Jungs. Ich will nicht so stolz sein. 20 Jahre hat er ihn nicht gesehen. Und wisst ihr, als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich so gedacht, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so stolz sein in meinem Leben, ja? Ich habe auch zwei Jungs. Ich möchte nicht so stolz sein in meinem Leben, dass die Kinder erst am Sterbebett kommen, ja? Und dass ich dann ihn vielleicht erst nach 20 Jahren sehe. Das möchte ich nicht. Ich möchte meinem Sohn sagen, ich liebe dich. Und ich möchte auch meinem Sohn sagen, tut mir leid. Und wisst ihr, diese Generation von meinem Opa, die hat das ja leider nicht gelernt. Das vermute ich. Die hat nicht gelernt zu sagen, ich liebe dich. Sie hat es zwar gezeigt, ja? Manche können das ja nicht sagen, oder aber sie zeigen das oder nicht zeigen, das gibt's ja auch. Die haben es nicht gelernt zu sagen, ich liebe dich oder es tut mir leid, ja, oder vergeben, schon gar nicht. Und das gibt man dann seinen Kindern weiter. Und sein Sohn hat das wohl auch so weitergegeben. Ja, und dann frage ich mich, was soll das? Ist es wirklich das wert, dass wir so stolz sind, als Gotteskinder vor allen Dingen, dass wir Beziehungen kaputt machen, dass wir das in Kauf nehmen? Ist es uns das wert? Und es gibt ja viel Streit in Gemeinden. Ja, viele Gemeinden gehen kaputt. Und ich habe das ja selber erlebt. Viele gehen kaputt, weil viele Gotteskinder oft rechthaberig sind. Ich habe Recht, ich. Ja, nicht du. Statt sie sagen, okay, das ist jetzt alles so passiert, ja, lass uns doch neu anfangen, lass uns um Vergebung bitten, lass uns aufeinander zugehen und dass wir vergeben untereinander. Das ist, hat oft mit zu tun, mit Stolz, dass wir nicht vergeben können. Einer ist mir mal aus dem Weg gegangen. Ich habe ihn oft gesehen und habe ihn gegrüßt, weil ich ihn schon Jahre kenne. Der kennt mich schon als Kind. Hat mich nicht angeguckt. Ist mir aus dem Weg gegangen einfach. Und mich hat das geärgert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt gehe ich mal zu denen hin. Und dann bin ich hingegangen, habe geklingelt, mit seiner Frau geredet. Dann kam auch er irgendwann von der Arbeit. Hat mich gesehen, ist in die Stube gegangen. Ja, ich musste mich schon ein bisschen überwinden, da jetzt hingehen, ja, mit ihm da reden. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, du kennst mich schon so lange. Und ich finde das echt blöd, dass wir uns immer auseinandergehen. Und dann erzählt er mir, ja, warum, wieso, weshalb. Und vielleicht hatte er recht, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich habe mich aber trotzdem bei ihm entschuldigt. Ja, ich habe gesagt, okay, wenn du meinst, dass das so war, dann will ich mich bei dir entschuldigen. Und seitdem ist wieder auch alles in Ordnung. Ja? Wir sehen uns, wir reden miteinander. Wisst ihr, ein Wort reicht schon, dass man mal sagt, tut mir leid. Ein Wort kann heilen. Aber oft ist der Stolz, der das hindert, ja, der hat ja zuerst angefangen, also muss er auch zuerst zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen. Aber wie ist es als Gotteskinder? Dürfen wir auch so denken? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wenn du stärker bist und wenn es dir wirklich ein Herzensanliegen ist, ja, dich mit dem Bruder oder mit der Schwester zu versöhnen, auch wenn der da angefangen hat, dann tu doch den Versuch, ja, mit Gottes Hilfe. Nichts aus eigener Kraft versuchen. Wenn du merkst, du kannst es nicht, aber du willst es gerne, dann sag, Herr Jesus, ich möchte mich gerne mit dieser Person versöhnen, aber schenke du mir die Kraft, dass ich da jetzt, und den Mut, dass ich da jetzt hingehe und sage, du, lass uns doch mal reden miteinander. Lass uns doch versöhnen. Ja, ihr seht, dass das oft ein Problem ist. Und wisst ihr, selbst der Paulus, ne? Gott hat ihm nicht umsonst einen Pfahl im Fleisch gegeben. Vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte. Paulus war im dritten Himmel, durfte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Paulus erzählt ja nach 14 Jahren, aber er sagt nicht, dass er das war, sondern er erzählt, ich kenne einen Menschen, ja, ich weiß nicht, ob er im Leib war oder außer Leib, und erzählt da, was passiert ist. Und dann sagt er, dass er den Herrn dreimal angefleht hat, dass er doch diesen Pfahl im Fleisch wegnimmt. Es gibt Ausleger, die sagen, das könnten Kopfschmerzen gewesen sein. Das könnte ein Augenleiden gewesen sein, Depression und so weiter. Also wir wissen nicht genau, wir können nur vermuten. Aber ich persönlich glaube, dass es wahrscheinlich ein körperliches Leiden gewesen sein muss, damit er demütig bleibt. Gott hat ihm diesen Pfahl im Fleisch gegeben, damit er demütig bleibt. Damit er sich nicht über die Geschwister erhebt. Ja, daran könnt ihr mal sehen, ja, dass Gott ja unsere Herzen kennt. Und er wusste ganz genau, Gott, wenn er das nicht macht, dann wird er sich wahrscheinlich über die anderen Apostel, über die anderen Geschwister erheben. Und der Herr sagt ja, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, Paulus war ja auch mal im Gefängnis mit Silas, ne? Kennt ihr vielleicht auch die Geschichte. Und dann kommt er da raus, der Kerkermeister sagt, du kannst gehen. Und dann sagte Paulus, nö, die Amtsrichter, die sollen höchstpersönlich kommen und sagen, ja, ich soll rausgehen, weil ich bin römischer Bürger. Die haben mich geschlagen, das hätten sie gar nicht tun dürfen. Wir hätten gesagt, Mensch, Paulus, mach die Mücke, bevor die sich das anders überlegen. Ja? Aber daran könnt ihr sehen, wie auch Paulus ein stolzer Mann war und darauf bestanden hat, dass die Leute höchstpersönlich kommen. Und Und so seht ihr, was der Stolz anrichten kann. Und wir können uns auf vieles einbilden. Ich bin sehr demütig geworden, muss ich sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich immer von ganzem Herzen demütig sein kann. Das kann ich nicht sagen von mir. Der Herr Jesus konnte das sagen. Der hat gesagt, ich bin von ganzem Herzen demütig. Der konnte das sagen. Ja? Es gibt vielleicht Situationen, wo du von ganzem Herzen demütig sein kannst. Das kann sein. Aber 24 Stunden von ganzem Herzen demütig sein, das schaffe ich nicht. Deswegen bete ich jeden Tag, Herr Jesus, bitte schenke mir ein demütiges Herz. Und nimm all den Hochmut, all den Stolz, alles, was dir nicht gefällt, an mir weg. Und verändere mich, gestalte mich, ja, dass ich dir immer ähnlicher werde. Dass ich so werde, dass du dich letztendlich über mich freuen kannst. Und deswegen sage ich, alles, was ich bin und alles, was ich habe und alles, was ich kann, habe ich dir zu verdanken, lieber Herr Jesus. Allein dir gebührt die Ehre. Ich möchte Gott nicht die Ehre wegnehmen. Das möchte ich nicht. Ich möchte Gott die Ehre geben. Ja? Denn wenn ich das jetzt so erlebt habe, die letzte Zeit, da sind so viele Zinti gestorben, ja? Gerade auf dem Zinti-Platz. Und wisst ihr, wenn man das so miterlebt, ja, mein Cousin, 40 Jahre, ist gestorben. Hat eine Familie, eine junge Familie hinterlassen. 40 Jahre, was ist das schon? Gar nichts. Und wenn man so das so miterlebt hat, wie viele gestorben sind um einen, dann wird man schon ein bisschen demütiger. Dann sieht man auf einmal, dass der Mensch gar nichts ist. Wisst ihr, wir vergessen oft, ja, woraus wir gemacht worden sind. Der Mensch ist aus Erde gemacht worden. Und wenn man das so miterlebt, mitbekommt, dieses Leiden, ja, dann wärst du schon ein Stück demütiger, weil du plötzlich sagst, weißt du, das kann auch dir plötzlich passieren, ja. Der Zinto wird ja oft demütig, wenn er plötzlich krank wird. Oder auch gläubig, wenn er plötzlich krank wird. Gott benutzt auch, Gott sei Dank, manchmal diese Krankheiten, um dadurch zu reden. Ich glaube, dass Gott gar nicht so hart mit Menschen unbedingt reden will. Ja, da ist einer, hört in der Evangelisation das Wort Gottes und der Prediger sagt, du musst dich bekehren. Hört das einmal, hört das zweimal. Er will nicht umkehren. Und jetzt schickt Gott vielleicht eine Krankheit. Ja, und dann wird der Mensch plötzlich, sieht er plötzlich ein, dass er nichts ist, dass er morgen tot sein kann. Und Gott sei Dank, ja, benutzt Gott oft diese Krankheiten. Das ist so, als wenn Gott einen Jungen am Kragen packt und dich durchschüttelt und sagt, Mensch, Junge, wach doch mal endlich auf. Ja? Es ist zwar ein hartes Schütteln, wenn er so eine Krankheit benutzt, aber Gott sei Dank wacht der Mensch dann auf und kehrt um. Obwohl Gott gar nicht so hart, denke ich mal, reden will. Aber oft macht er das. Und gerade bei uns sind die. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, der du heute da bist, und ich sage mir das als erstes, ja, ist es dir wirklich wert, dass du so stolz bist vielleicht, dass der Stolz das alles kaputt macht, deine Beziehung? Oder sagst du dir, nein, ich möchte nicht so stolz sein. Ich möchte nicht, dass ich so stolz bin, dass die Beziehung kaputt geht zwischen meinen Vater, zwischen meiner Mutter, zwischen meinen Kindern oder Ehefrau. Oder sagst du dir, ich will mir mal einen Ruck geben, ja, aber ich will das in erster Linie in Gottes Hand legen und sagen, Herr Jesus, ja, bitte schenke du mir ein demütiges Herz. Ja, hilf mir, dass ich hingehen kann und sagen kann, tut mir leid. Ja. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Und deswegen der Stolz. Ich habe überlegt, was ich heute predigen soll. Ja, ich hatte verschiedene Themen. Und ich dachte, ich predige mal heute über Stolz. Weil wir Zinti sehr stolz sind. Und deswegen, vergiss nicht, der Nebukadnezar hat das vergessen. Ja, Gott musste ihn demütigen. Und letztendlich ist er zur Besinnung gekommen und hat Gott letztendlich die Ehre gegeben. Und deswegen, vergiss nicht, alles, was du wirklich hast und kannst, Ja? Und was du bist, das hast du Gott zu verdanken. Gib ihm die Ehre. Amen.